Vielen herzlichen Dank, lieber Theo, auch für die Einladung und dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, zu diesem Thema meine Gedanken zu sammeln, zu strukturieren. Sie bekommen heute das Ergebnis dieses Denkprozesses. Es war kein Thema, an dem ich jetzt schon einfach dran war, sondern es war eine kleine Aufgabenarbeit. Und wie kommen Philosophen überhaupt zum Thema Medien? Was kann die Philosophie hier beitragen? Vielleicht zunächst grundsätzlich zum Fachverständnis, das ich hier auch mitbringe. Die Philosophie hat verschiedene Unterdisziplinen, die sich natürlich hier als anschlussfähig erweisen. Ich denke an die politische Philosophie, Sozialphilosophie im weiteren Sinne und ganz speziell natürlich die Ethik. Das heißt, wenn wir über Medien sprechen, sprechen wir sehr häufig auch im Alltag über Medienethik, und Ethik ist eine philosophische Disziplin, ist ihre Kerndisziplin in der praktischen Philosophie. Und auch hier gibt es vielleicht für diejenigen, die sich mit Philosophie nicht so gut auskennen, was diese Aufschlüsselung der Unterthemen und Bereiche betrifft, einiges vielleicht noch vorab zu wissen. Die Ethik hat grundsätzlich zwei Hauptgebiete, die theoretische und die praktische Ethik. Die theoretische Ethik, hier vor allem Metaethik, beschäftigt sich mit epistemologischen Fragen, mit Fragen von sprachlichen Bedeutungen ethischer Ausdrücke, beschäftigt sich auch mit Fragen der Begründungslogik von ethischen Normen. Und die praktische Ethik, die wendet dann das, was hier theoretisch grundgelegt wird, auf verschiedene Bereiche an, die sogenannte normative Ethik, und dann unterteilt in einzelne Bereiche der angewandten Ethik, auch oft genannt Bereichsethiken. Das heißt, wenn wir heute über Medienethik maßgeblich sprechen, dann sprechen wir im Bereich der normativen Ethik und einer ihrer Bereichsethiken, der Medienethik. Der Begriff Medien braucht hier auch noch eine kurze Transparenz im Hinblick auf dasjenige, was ich hier meine. Medien kann man sehr weit verstehen, alles kann ein Medium sein. Ich spreche heute hier ausschließlich von dem Alltags- und dem Allerweltsbegriff von Medien, das heißt das, was wir im Alltag unter Medien verstehen, Produkte journalistischen Schaffens. Und auch die Medienkritik, die ich hier heute zum Thema habe, ist nicht die zum Beispiel Kritik von Adorno am Fernseher oder die Kritik von den alten Griechen an der Schriftlichkeit, sondern es ist die Kritik an diesen spezifischen Produkten journalistischen Schaffens, gemessen an, und das wird uns besonders interessieren, bestimmten Qualitätsstandards. Auch der Begriff der Kritik als solcher ist ambig. Gerade in der Philosophie haben wir grundsätzlich zwei Möglichkeiten, Kritik zu verstehen. Einerseits im klassischen alltagssprachlichen Bedeutungszusammenhang ist Kritik die Erwiderung, die Entgegensetzung von Argumenten. Aber natürlich auch, denken Sie an die Schriften Kants, da heißt eben die Kritik der reinen Vernunft nicht, dass er die reine Vernunft oder dann die praktische Vernunft kritisiert, sondern es geht um eine differenzierende Analyse, ein Auseinandernehmen von bestimmten Ideen, um sich Klarheit zu verschaffen. Das heißt, Kritik ist nicht nur die Kritik an etwas, sondern kann auch sein die Kritik von etwas, die gründliche Untersuchung, die differenzierende Betrachtungsweise. Und diese Doppelbedeutung von Kritik wird uns auch dann beschäftigen. Vielleicht zunächst kurz zum Status quo. Wenn wir von Medienkritik sprechen, wo stehen wir heute? Wir erleben heute Diagnosen, die lauten zum Beispiel, das Publikum rebelliert. Wir sprechen von Vertrauenskrisen, von Anti-Establishment-Protesten etc. Die Kritik an journalistischen Produkten ist omnipräsent und sie ist universal. Und universal heißt in diesem Zusammenhang, sie ist nicht mehr das Monopol einer bestimmten politischen Gruppe oder einer bestimmten gesellschaftlichen Kraft. Medienkritik wird heute vorgetragen von allen möglichen unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen Bewegungen. Und ein kurzes Beispiel, um zu zeigen, dass es hier nicht um die klassischen politischen Richtungen und Schemata geht, ein Tweet von unserem bekannten US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump, der hier schon im Februar einmal mehr die etablierten Medien kritisiert als Fake News Media, ja, sonst Mainstream Media, hier Fake News Media, is not my enemy, it is the enemy of the American people. Ja, also es ist kein persönlicher Konflikt zwischen ihm und diesen Mainstream Medien, sondern sie sind Feinde des amerikanischen Volkes. Und interessanterweise, sein Widerpart zumindest in den ersten Präsidentschaftswahlen, Bernie Sanders, hat schon vorher etwas sehr Ähnliches gesagt. What the mainstream media, er sagt nicht Fake News Media, sondern klassisch Mainstream Media, has got to understand is that they are far removed from the reality of where many American people are. Es ist einfach nur eine bisschen dezentere, bisschen höflichere Aussage, die im Grunde den gleichen Kern hat. Ja, die ist etablierten Medien repräsentieren nicht die Interessen des gemeinen Volkes, sie sind sogar diesen Interessen entgegengesetzt eingestellt. Sanders hat in seinem Buch Our Revolution, das er vor der Wahl veröffentlicht hat, wo er sein politisches Programm präsentiert, ein eigenes Kapitel über Corporate Media eingefügt und mit dem Untertitel The Threat to Our Democracy. Ja, also die Medien, wie sie sich heute repräsentieren in den amerikanischen Bundesstaaten, das ist für Sanders nicht weniger als ein Angriff auf die Demokratie. Wir sehen Medienkritik nicht nur in den verschiedenen politischen Lagern, sondern auch von Experten. Wir haben inzwischen verschiedene Bücher, die sich auch kritisch mit Medien befassen, vor allem in den letzten zwei Jahren im deutschsprachigen Raum. Wir werden dann auch vielleicht verstehen am Schluss, warum das so ist. Ein interessantes Buch in diesem Zusammenhang ist von Ulrich Teusch, der schreibt hier von einer Lückenpresse. Er verwendet nicht das Wort Lügenpresse, sondern Lückenpresse und begründet seine Diagnose wie folgt. Was ist Lückenpresse? Erstens werden Nachrichten in ganz bestimmter Weise gewichtet. Zweitens werden Nachrichten gezielt unterdrückt. Drittens werden Nachrichten in tendenziöser Weise bewertet. Ja? Also er vertritt nicht die pauschale, generalisierende These, dass Medien einfach lügen, weil sie es intentional so vorhaben, beabsichtigen, sondern dass sie durch gewisse unsaubere Arbeitsweise, durch mangelnde Reflexion zu unausgewogener Berichterstattung kommen. Und ein Beispiel gibt er hier auch, was die Sprache betrifft. Zitat: Obama ist US-Präsident, Putin hingegen Kreml-Chef. Milliardäre in den USA heißen groß, Investoren in Russland Oligarchen. Ein weiteres Werk in diesem Zusammenhang erwähnenswert stammt von Uwe Krüger, Mainstream, warum wir den Medien nicht mehr trauen. Seine Diagnose: Solange Mainstream-Medien die PR-Erzählungen der eigenen Regierung und ihrer Verbündeten medial verstärken, anstatt sie zu demaskieren und deren blinde Flecken auszuleuchten, solange werden die Zweifel an ihrer Objektivität nicht verschwinden. Was sind die Folgen dieser Krise der Medien, wenn wir sie mal so voraussetzen? Es ist vor allem eine Krise des Vertrauens, die auch statistisch unterfüttert werden kann. Laut einer Gallup-Umfrage vom Jahr 2014 glauben nur 4 von 10 US-Bürgern, dass Medien objektiv berichten. In Europa ist die Zahl noch geringer, nur 29% teilen diese Ansicht. Für Österreich konkret gab es 2017, also heuer, eine Umfrage, die durchgeführt wurde im Auftrag von TV Media und dem Marktforschungsinstitut Mind Take Research, was die Glaubwürdigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks des ORF betrifft. Und hier erachten nur 4% der Befragten den ORF als unabhängig von Politik und Interessensgruppen. Was sind die Reaktionen der Menschen auf solche Vertrauensverluste? Zum einen nehmen wir verstärkt wahr, dass es Internetseiten gibt, die sich als sozusagen Wachhundseiten präsentieren, die hier auch aufzeigen, wo vermeintliches, mediales, journalistisches Fehlverhalten vorliegt. Vielleicht kennen Sie ein paar davon, ich habe ein paar Screenshots, soll keine Werbung für diese Seite sein, sondern Ihnen einfach ein bisschen zeigen, was inzwischen alles existiert. Es gibt Medialens, ist eine der bekanntesten im amerikanischen Raum, wo man hier eben auch Rückblenden hat zu bestimmten Berichten, Richtigstellungen, Korrekturen, Kritik an Berichterstattung, dann im deutschsprachigen Raum Propagandaschau oder auch ORF-Watch, ja, speziell auf den ORF hin ausgerichtet. Eine weitere Reaktion neben diesen Wachhundseiten sind Ausweichstrategien der Konsumenten im Hinblick auf alternative Medien, Medien, die von nicht professionellen, Achtung, ist nicht gleich unprofessionellen Journalisten und Alternativmedien betrieben werden. Also alternative Medien, wie zum Beispiel auch hier nur eine Auswahl, Democracy Now! Für den amerikanischen Raum, für vor allem Innenpolitik, im Bereich der Außenpolitik, Global Research, eine kanadische Seite, im Bereich der deutschsprachigen Medien wiederum die Nachdenkseiten zum Beispiel oder auch die Neopresse und sehr umstritten und auch immer wieder diskutiert, aber auch letztlich eine Form von alternativen Medien, die Breitbart News. Man könnte jetzt sagen, all das ist total neu. Wir leben in einem Zeitalter der Medienkritik und so etwas hat es noch nie gegeben. Aber das ist jetzt ein Bild, Sie können es vielleicht erraten, aus einer Demo, wo Lügenpresse, ja, man könnte draufkommen, eine Demo in Dresden von Pegida. Ja. Diese Plakate, schauen Sie sich mal das an. Das zweite Plakat stammt aus der Zeit der Studentenrevolten, der 68er Zeit. Eine Zeit, die ich nicht persönlich miterlebt habe, wo man aber sich gut vielleicht mit Eltern oder auch anderen Menschen dieser Generation austauschen kann, was zum Beispiel damals gegen die sogenannte Springerpresse auch agitiert wurde. Die Springerpresse war damals das Synonym einfach für einen Komplex von Medien, die sozusagen staatstreu berichten, die reaktionär berichten, die bestimmte Themen, konkret auch im Bereich der außenpolitischen Entwicklungen, unfair darstellen etc. und einfach dieser transatlantischen Beziehung Deutschlands und den USA dienen. Das heißt, Medienkritik ist viel älter als das, was wir heute sehen. Sie hat Traditionen, die zurückgehen bis in die 60er mindestens. Und wenn wir uns vielleicht kurz erinnern, auch an Noam Chomsky, der schon einer sozusagen der Pioniere der linken Medienkritik ein eigenes Propagandamodell vorgelegt hat, nachdem er Medien verstanden wissen will, zumindest Mainstream-Medien. Und er vertritt die provokante These, dass Medien nicht der Information dienen, sondern der Desinformation, der Propaganda. Und er schreibt in seinem Buch Media Control, hier die deutsche Ausgabe, diesem Propagandamodell zufolge dienen Medien den eng miteinander verzahnten Interessen der wirtschaftlichen und staatlichen Macht. Diese Interessen beschränken die Berichte und Analysen auf eine den etablierten Privilegien nützliche Weise und begrenzen demzufolge auch die entsprechenden Debatten und Diskussionen. Also Medien sind quasi stabilisierende Faktoren für die herrschenden Machtstrukturen und sie dienen deren Absicherung auf lange Zeit hinaus. Das bedeutet, diese Medienkritik ist, wie gesagt, nicht neu. Was neu ist vielleicht, ist, dass sie nicht nur aus dem Bereich der traditionellen Linken geäußert wird, sondern jetzt eben im Sinne dieser Universalität auch von anderen, vielleicht von fast allen politischen Gruppierungen vorgebracht wird. Wie können wir, wenn wir vielleicht einen Schritt jetzt zurückgehen, wiederum selbst reagieren auf diese Diagnose? Medienkritik, universal, ubiquitär und gleichzeitig mit einer Vertrauenskrise verbunden, die sehr weit zu reichen scheint, nämlich in die Bevölkerung selbst hinein. Man könnte folgende Reaktionen sich vorstellen und manche vertreten auch die erste, die ich gleich vorstelle. Man könnte sagen, es ist eigentlich fürchterlich, wenn die klassischen Medien ihre Autorität verlieren, wenn Menschen abgleiten zu alternativen Quellen der Informationsgewinnung, wenn Fake News regieren, wenn ein postfaktisches Zeitalter droht. Diese Befürchtung wird zum Beispiel geäußert von Tom Nicholas, der ein fantastisches Buch geschrieben hat, The Death of Expertise, The Campaign Against Established Knowledge and Why It Matters, heuer erschienen bei Oxford. Und er sagt im Grunde, die echten Experten verlieren in allen Bereichen der Gesellschaft an Boden. Es kommen die Pseudo-Experten, es kommen die eigentlich Unkundigen ans Wort, ans Ruder. Aber er sagt gleichzeitig, die Medien sind auch selbst schuld mit daran. Er sagt seine These hier konkret, I fear, mit dieser ganzen Medien- und Vertrauenskrise, I fear we are witnessing the death of the idea of expertise itself. Wir erleben den Tod des Ideals, des Expertentums, der Expertise als solche. Das ist eine sehr drastische Diagnose, eine pessimistische Diagnose. Das heißt, wir sollten uns sehr viel Sorgen machen. Eine andere Sichtweise könnte sein, in einer aufgeklärten Gesellschaft, in der wir uns ja alle glauben zu befinden, verdienen Experten und Journalisten als Experten für bestimmte Bereiche eben keine natürliche Autorität. Sie müssen genauso der Kritik ausgesetzt werden wie alle anderen. Nichts ist heilig. Und man könnte vielleicht noch hinzufügen, wenn diese Krise des Vertrauens in etablierte Medien vielleicht auch tatsächlich eine Folge von Qualitätsverlusten ist, dann muss diese Kritik umso ernster genommen werden, um diese Qualitätsprobleme zu adressieren. Man könnte sagen, Medienkritik, wenn man es positiv sehen will, ist nichts anderes als die in die Praxis umgesetzte Leitlinie, die wir alle von unseren Eltern und Verwandten und Großeltern kennen, nämlich nicht alles zu glauben, was in der Zeitung steht. Vielleicht ist diese Skepsis gegenüber Medien, diese Erosion von Vertrauen gar nichts Negatives, sondern eigentlich wichtig oder vielleicht sogar charakteristisch für demokratische, offene Gesellschaften. Wir können das mal so stehen lassen, aber es gibt auch Untersuchungen, die tatsächlich in diese Richtung deuten. Wenn man vergleicht, wie stark das Vertrauen ist in Medien, in demokratischen Kontexten, vergleichsweise zu autoritären Kontexten. Ich zitiere hier von einem Buch von Jan Müller, Mechanisms of Trust, News Media in Democratic and Authoritarian Regimes. Er schreibt, in an international comparison, Western democracies exhibit comparatively low ranges ratings of trust in the printed press and in television. Some authoritarian regimes show far higher levels of trust, while other authoritarian regimes show similar low levels too. Zusammengefasst, grundsätzlich ist es in westlichen Demokratien gar nicht unüblich, dass wir verglichen mit autoritären Kontexten weniger Vertrauen in Medien feststellen. Es gibt, schreibt er, autoritäre Regime, wo die Bevölkerung viel höher den Medien vertraut oder zumindest gleich viel wie in demokratischen, aber nicht weniger. Das heißt, am wenigsten Vertrauen gibt es offenbar, wenn man diesen Untersuchungen Glauben schenken darf, in demokratischen Gesellschaften. Vielleicht ist es einfach notwendig und eine Folge dieser kritischen Öffentlichkeit, dass Medien permanent für alles sich rechtfertigen müssen, vielleicht ist das auch nicht schlecht. Denn, und jetzt komme ich zu einem sozusagen staatsphilosophischen Argument, als was werden denn die Medien pauschal meistens bezeichnet? Als vierte, inoffizielle, vierte Gewalt, in der Verfassung nicht als Staatsgewalt ausgewiesen, aber sie sind inwiefern eine vierte Gewalt? Warum, glauben Sie, sagt man, Medien sind eine inoffizielle Staatsgewalt, neben den drei klassischen Staatsgewalten. Bitte.
Wenn Medien die Bevölkerung beeinflusst, dann beeinflusst sie logischerweise auch die Wahlen und damit die Demokratie.
Ja, sie haben einen starken Einfluss auf das Elektorat, auf die Legislative. Was noch? So eine Abhängigkeitsbeziehung, Medien, Information und Bevölkerung. Gibt es noch Beziehungen, Verbindungen zwischen den klassischen Staatsgewalten und den Medien? Sie sind auch ein Teil der Check and Balances, wenn es darum geht, Fehlverhalten von politischen Repräsentanten offenzulegen. Das sehen wir immer wieder und gerade in jüngster Zeit. Das heißt, Medien sind nicht nur in dieser einen Hinsicht, sondern in vielen weiteren noch sehr mächtig. Daher bedürfen sie dem klassischen Grundsatz der Gewaltenteilung auch entsprechender Kontrolle. Und wer kontrolliert jetzt Medien? Natürlich die Legislative, die Gesetze schafft, in deren Rahmen dann Medien und Medientätige arbeiten müssen. Aber das alleine reicht nicht, sondern es braucht eine kritische Öffentlichkeit, die gleichzeitig mit Medienkritik, mit medienethischer fundierter Kritik Medien kontrolliert. Warum reichen Gesetze nicht? Ist eine sehr schwierige Frage, aber man kommt ihr vielleicht näher, wenn man grundsätzlich nachfragt, was ist denn der Unterschied zwischen Moral und Recht? Beide sind normative Systeme, beide machen Vorgaben, wie Menschen zu handeln haben. Aber sie haben einen zentralen Unterschied.
Die Moral ist nicht verpflichtend.
Ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Sie ist nicht erzwingbar. Ja? Sie ist nicht erzwingbar und das bedeutet, wir können zwar Gesetze erlassen, aber es wird nicht reichen, sie nur auf Basis von staatlichem Zwang als gewährt zu erachten. Sie müssen auch getragen werden von einer Haltung, die vielleicht eben die Moral voraussetzt. Und ein zweiter Grund, warum wir diese Trennung brauchen und die auch wichtig ist in diesem Kontext, nicht alles, was rechtlich vielleicht sinnvollerweise verboten werden kann, lässt sich auch in der Praxis so umsetzen, beziehungsweise umgekehrt, nicht alles, was wir moralisch verurteilen, lässt sich auch rechtlich verbieten. Denken Sie an das für die Medienethik so zentrale Gebot der Wahrhaftigkeit oder des Verbots der Lüge. Wenn wir gesetzlich Medien verpflichten würden, wahrhaftig zu berichten, was bräuchten wir dann?
Kontrollinstanzen.
Wie würde die konkret aussehen?
Gute Frage, was ist die Wahrheit?
Ja, wir bräuchten eine Behörde, die sich ganz typisch wie alle anderen Zensurbehörden dieser Frage widmet und untersagt, was ihr nicht als Wahrheit genehm ist. Und da sind wir eben schon wieder weg von einer demokratischen Gesellschaft, und zwar schneller als uns lieb ist. Das heißt, Medienethik und Kritik an Medien aus medienethischer Raison heraus ist eine unverzichtbare Ergänzung auch zu dieser rechtlichen Einschränkung, die Medien ohnehin erfahren. Da Ethik wesentlich Reflexionsarbeit ist und eben im Unterschied zur Moral kein Katalog von Normen, sondern eine Denkübung, was wollen wir, was ist das Gute, wie können wir es erkennen, wie können wir es umsetzen etc., ist es für eine demokratische Gesellschaft wichtig, diese ethischen Fragen immer wieder neu zu stellen, auch immer wieder am Leben zu erhalten und nicht abzuschließen. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied weiters zu Gesetzen, denn die werden einmal erlassen und müssen gelten, bis sie geändert werden. In der Ethik haben wir einfach eine größere Freiheit, gewisse Dinge von verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Und genau das wollen wir jetzt tun. Wir bewegen uns jetzt also im Bereich der Medienethik und fragen ganz grundsätzlich die Frage des Vortrages, welche Medienkritik brauchen wir? Dazu 5 Thesen. Ich glaube, wir brauchen Medienkritik, die auf transparenten und berechtigten medienethischen Maßstäben beruht. Es ist typisch für philosophische Fragestellungen und Gedanken, dass sie eigentlich immer zu weiteren Fragen führen und noch mehr Fragen. Denn hier haben wir schon die naheliegende Frage zu beantworten: Was sind denn medienethische Maßstäbe? Medienethische Maßstäbe sind Prinzipien oder Richtlinien, die besagen, wie Medienverantwortliche, konkret Journalisten, handeln sollen. Und zwar im Hinblick auf das Gute, nicht im Hinblick auf einen beliebigen Zweck, das wäre sonst einfach eine Klugheitsregel. Ja. Wir können dann fragen, was sind berechtigte medienethische Maßstäbe? Was gibt ihnen die Legitimität? Das ist eine Frage, die wir im Kopf behalten und uns immer wieder neu stellen. Aber die Frage hier ist genauso, was ist das Gute? Ja. Die Ethik fragt danach, was soll ich tun? Und zwar nicht, wenn ich reich werden will oder wenn ich lang leben will oder wenn ich erfolgreich sein will, es sei denn, das ist schon Teil meines Konzeptes des Guten. Ja? Also fragen wir, was ist überhaupt das Gute? Ist das Gute für alle Menschen das Gleiche oder ist es für unterschiedliche Gruppen etwas anderes? Das wäre die Frage von Relativität und Universalität. Ist es erkennbar, und zwar für alle gleichermaßen erkennbar? Das ist die Frage des Kognitivismus oder Non-Kognitivismus. Ist das Gute in allen Situationen und Kontexten das Gleiche? Oder ändert sich das Gute in bestimmten Situationen? Das ist die Frage des Partikularismus und wiederum Universalismus. Also was das Gute ist, ist überhaupt nicht klar. Wenn man philosophisch denkt, ist das eine ganz, ganz große, schwierige Frage. Wie können wir also hier überhaupt medienethisch zu Antworten kommen, wenn wir dieses Fundament des Guten so gar nicht richtig ausleuchten und gar nicht richtig fassen können? Außer auf sehr persönlicher Basis natürlich. Ich schlage vor, dass wir uns mit einer axiomatischen Setzung begnügen, dass wir einfach etwas voraussetzen, wo ich davon ausgehe, es ist konsensfähig. Und das wäre das Ziel der Medien, und zwar das Ziel der Medien konkret in demokratischen Gesellschaften. Dieses Ziel hat 2 Aspekte. Zunächst die Information. Der Auftrag der Medien ist Information. Es ist aber nicht bloß Information der Information willen, denn man könnte ja auch in autoritären Systemen sich vorstellen, es gibt ein Amtsblatt und dort wird alles, was der große Führer sagt, veröffentlicht und die Bevölkerung ist auch informiert. Ja, also es ist nicht pure Information, die Medien in demokratischen Kontexten leisten müssen. Es ist die Information, die gebunden und verbunden ist mit und an die Pflicht zur Nicht-Manipulation. Warum? Warum ist die Pflicht zur Nichtmanipulation ein wesentlicher Teil dieses Informationsauftrages von Medien, gerade in demokratischen Kontexten? Weil die Demokratie in ihrer materialen Dimension, die abzugrenzen ist von ihrer formalen Dimension, die gleiche Souveränität der Bürger voraussetzt. Gleiche Souveränität heißt was? Das ist das Herz der Demokratie, gleiche Souveränität der Mitglieder des politischen Gemeinwesens. Was ist Souveränität? Gibt es ein anderes Wort, das das umschreiben könnte, was wir meinen, wenn wir von Demokratie sprechen? Wir sprechen nicht von Abstimmungen, wenn wir von Demokratie sprechen. Wir sprechen von Souveränität. Könnte auch sagen, die Legitimität oder die Autorität, nämlich Gesetze zu erlassen, die liegt bei den Menschen. Sie liegt nicht bei Gott, sie liegt nicht bei Experten, sie liegt nicht bei wenigen, sondern bei allen Menschen zu gleichen Teilen, die Teil eines bestimmten Gemeinwesens sind. Gleiche Souveränität, das ist der materiale, der inhaltliche Kern der Demokratie. Noch vor der Frage, wie diese Menschen sich dann selbst regieren, wie sie zu ihren Entscheidungen kommen und welche Verfahren dann sich daran anschließen. Gleiche Souveränität. Und diese gleiche Souveränität bedeutet auch für Medienverantwortliche, dass sie nicht über den anderen Bürgern stehen. Sie sind pares inter pares. Sie sind Bürger, so wie andere auch. Sie sind keine Experten, deren Meinung mehr zählen darf, von diesem demokratischen Gesichtspunkt aus. Sie sind Gleiche untergleichen. Und daher dürfen sie andere nicht manipulieren. Das ist die Grenze in demokratischen Kontexten. Wir können hier ganz analog zu Immanuel Kant auch von der Menschenwürde sprechen. Für Kant ist die Würde des Menschen darin ausgedrückt, dass ich als Mensch niemanden anderen instrumentalisieren darf für meine Zwecke. Ich darf ihn nicht objektivieren, und zwar in einer ausschließlichen Weise objektivieren. Kurzfristige Objektivierungen sind in Ordnung, aber nicht totale. Also ich darf niemanden durchgängig als Instrument betrachten. Und das Gleiche gilt, wenn man so will, übersetzt auch für diese gleiche Souveränität. Ich darf andere gleich Souveräne nicht zu ausschließlichen Instrumenten meiner Zwecke machen. Und das bedeutet, ich darf sie, für Journalisten konkret gesprochen, nicht mit Paternalismus, das heißt mit Bevormundung, auch nicht mit Pädagogisierung behelligen. Ich muss sie als mündige Bürger ernst nehmen, meine Kunden, meine Leser, meine Zuseher etc. Ein Beispiel, wo man sagen kann, ist diese Pflicht zur Nichtmanipulation erfüllt oder ist sie vielleicht nicht erfüllt, ist ein ganz kontroverser Punkt. Ich bin gespannt, was Sie für Meinung dazu haben. Es gibt neuerdings immer wieder die Frage, soll bei kriminellen Straftaten auch der Hintergrund, der ethnische, staatsbürgerliche Hintergrund von den Tätern genannt werden oder nicht? Es gibt bestimmte Ethikkodizes, die das nicht vorsehen. Es gibt manche Journalisten, die das befürworten. In der Regel wird es inzwischen uneinheitlich verwendet. Es gibt hier je nach Medium unterschiedliche Positionen. Ein Beispiel war unlängst September 2017 eine österreichische Tageszeitung, die berichtet hat über eine Messerstecherei in Wien, wo ein Mann schwer verletzt und ein Mann getötet wurde und keine weiteren Hintergründe genannt wurden. Die User, die Leser, die Kommentare abgeben konnten, hatten das großteils verurteilt in den sichtbaren Kommentaren. Ist das angemessen? Ist das eine richtige Entscheidung? Ist es wichtig zu wissen, ob ein Straftäter aus diesem Land, aus jener Kultur kommt? Ist es genauso wichtig wie das Alter? Ist es genauso wichtig wie das Geschlecht? So wichtig wie die Größe? Ist es wichtiger? Ist es unwichtiger?
Ich glaube, es kommt darauf an, dass man mit dieser Extrainformation dann einfängt. Mhm. Also oftmals ist es ja dann so, dass wenn der ethnische Hintergrund bekannt wird, dann wird es auf diesen Hintergrund oder die Straftat auf diesen Hintergrund zurückgeführt. Mhm. Und wenn es jetzt aber, wie gerade auch in den USA, in Texas, eine weiße Person ist oder eine Person weiße europäischer Abstammung, dann sind das irgendwelche psychosozialen Probleme etc. Also die Frage ist ja nicht, ob wir diese Information brauchen, sondern was die Konsequenz daraus ist, dass wir diese Information haben.
Ja, man kann fragen, ist es notwendig oder ist es nicht notwendig? Brauchen wir diese Information oder nicht? Wozu führt sie? Warum will ich sie überhaupt? Darüber kann man diskutieren. Aber ich kann nicht mehr darüber diskutieren, wenn diese Information grundsätzlich schon nicht zur Verfügung steht. Wenn also mir Informationen vorenthalten werden mit bestimmten Argumenten, es könnte zu Vorurteilen, es könnte zu Stigmatisierungen kommen, wenn ich also nicht als mündige Bürgerin anerkannt werde, sondern wenn hier schon jemand für mich denkt. Ja, wenn ich gar nicht selbst entscheiden darf, ist diese Information für mich überhaupt wichtig, überlese ich sie oder hänge ich mich an der jetzt auf? Diese Möglichkeit wird mir genommen. Ich würde daher sagen, so sieht man schon im Kleinen, das ist jetzt ein relativ harmloses Beispiel, wie mögliche Manipulationen tatsächlich wirken. Ein zweiter Punkt. Medienkritik sollte, beziehungsweise ich komme jetzt nochmal zu medienethischen Kernstandards. Das heißt, ich habe am Anfang gesagt, was sind medienethische Standards, welche würde ich vorziehen? Und als kurzen Zwischeneinschub hier, was sind inhaltlich medienethische Kernstandards? Die sind vor allem, dass man den anderen Teil, die andere Seite des Gespräches hören soll, also auch die Gegenseite muss Gehör finden, ausgewogen berichten, nennt man das in der Regel. Zwei Perspektiven, die sich vielleicht unterscheiden, in ein Gespräch bringen, ist der Idealzustand. Dass man zwischen Berichten und Bewertungen trennt, auch das ist ein medienethischer Kerngrundsatz. Warum? Was glauben Sie, ist die Begründung dafür? Diese medienethischen Kernstandards lassen sich alle mit diesem demokratischen Postulat der gleichen Souveränität wiederum begründen. Dass ich alle hören muss, ist Teil dieser Souveränität, dieser ethischen Grundhaltung. Und dass ich trenne zwischen Berichten und Bewerten, ist auch Teil dieser Grundhaltung, weil ich bei Berichten, das heißt bei Beschreibungen von Tatsachen und Tatsachenzusammenhänge, natürlich anders Kritik üben muss und kann als bei normativen Setzungen, bei Vorschreibungen, bei Dingen, die mir anempfohlen werden, vorgegeben werden. Das sind zwei unterschiedliche Bereiche, die unterschiedlich zu kritisieren sind. Wie kann ich empirische Darlegungen erwidern, ihnen kontern, indem ich mir anschaue, wie kommen diese Findings zusammen, wie sind bei bestimmten Studien die Research Designs, sind diese Studien wirklich gut gemacht, ich könnte andere Daten bringen. Das heißt, Fakten zu kritisieren ist ganz eine andere Übung und Aufgabe als normative Vorgaben. Du sollst, man soll, wir sollen etc. zu kritisieren. Wie kritisiere ich normative Vorgaben? Kommt drauf an. Ich kann philosophisch-ethisch argumentieren, dass sie schlecht begründet sind. Ich kann sagen, es handelt sich um Doppelstandards. Ich kann Analogieschlüsse bringen, etc. etc. Es sind zwei verschiedene Dinge. Und das spricht auch aus der philosophischen Grundüberzeugung, dass Sein und Sollen zwei ganz distinkte Sphären sind. Das hängt damit zusammen, dass eben Sein und Sollen unterschiedliche Standards auch der Kritik voraussetzt und verlangt. Ein weiterer medienethischer Kernstandard wäre, dass man Befangenheiten offenlegt, sogenannte Bias. Das bedeutet, dass Zeitungen zum Beispiel sich in der Regel auch positionieren, was ihre ideologische politische Ausrichtung betrifft. Ja, dass sie dem Leser gegenüber offenlegen, wofür sie stehen. Sie finden das bei allen seriösen Zeitungen, dass sie hier auch ein Bekenntnis ablegen, wofür sie eintreten. Das ist noch nicht problematisch, im Gegenteil, das zeigt, wofür man steht. Schwierig und problematisch wäre es dann, um das abzugrenzen, wenn bestimmte Medien tatsächlich auch sozusagen Missions- und Konversionsziele verfolgen. Wenn sie also die Kunden in eine bestimmte Richtung drängen wollen und eine ideologische Agenda verfolgen. Das ist etwas anderes, als nur zu sagen, dafür stehe ich ein. Ein weiteres Prinzip, das mir wichtig scheint in diesem Zusammenhang, für die Informationserlangung darf nicht der einfachste Weg gewählt werden. Es muss probiert werden, die Informationen auch zu überprüfen, gegenzuprüfen, selbst dann, wenn es mit Aufwand verbunden ist. Und das ist insofern ein schwierig zu erfüllendes Prinzip, weil wer hat vielleicht schon Ahnung, mal reingeschnuppert in Praxis von Journalisten, selbst journalistisch gearbeitet. Was ist schwierig bei der Einhaltung dieses Prinzips? Auch wenn man es ganz ehrlich meint.
Es liegt schon allein im Wirtschaftsmodell von Zeitungen, dass sie so schnell wie möglich über diese Dinge berichten müssen. Und wenn dann die Konkurrenz schneller ist, dann hat man halt meistens die Zeit, dann kann man
Exakt. Exakt, Sie haben den Zeitdruck, Sie haben ganz große Schwierigkeiten, wirklich sich dem Druck zu entziehen, mit gewissen Informationen der Erste, die Erste zu sein. Das ist das wirtschaftliche Interesse, das die meisten Medien auch in einem Spannungsverhältnis zu ihrem öffentlichen Auftrag durchaus haben, oft zu wenig reflektieren, das aber da ist. Das heißt, einfache Wege sind tatsächlich oft die, die gegangen werden, weil gewisse pragmatische Gründe es nicht zulassen, etwas zu vertiefen. Man verliert die Themenvorherrschaft, man verliert vielleicht überhaupt eine Exklusivstory an andere, wenn man sich zu lange Zeit lässt. Und Zeit ist, wir werden noch darauf zurückkommen, das überhaupt Wichtigste, denn Zeit gibt nicht nur die Möglichkeit zu prüfen, zu recherchieren, Informationen zu holen, sondern auch den wichtigen Schritt zur Seite, den Schritt zurückzumachen. Es gilt für alles, aber für Medien ganz besonders, sich mal ganz kurz auszunehmen, zu hinterfragen, was tue ich hier, was passiert hier und nicht nur vom Geschehen getrieben zu sein. Das ist eine ganz große Schwierigkeit, der Medienverantwortliche in ihrem Alltag ausgesetzt sind, dass sie keine Zeit zum Reflektieren haben. Das wären Kernmaßstäbe. Ich würde jetzt noch gern ein paar erweiterte ethische Maßstäbe vorstellen. Man könnte nämlich auch sagen, das ist zu wenig. Man muss Medien noch an viel mehr messen als an diesen Klassikern. Und Beispiele dafür finden wir in bestimmten Ethikkodizes. Aber vorher noch eine Frage.
Ja, ich wollte dazu nur noch sagen, dass ja im Prinzip Falschmeldungen oder wenn es nicht gegengeprüft wird, im Prinzip nicht so schlimm ist, weil es gibt ja dann am nächsten Tag die Gegendarstellung und die Richtigstellung, die dann immer untergehen. Das sind ja immer die kleinen Kästchen in den Zeitschriften oder in den Zeitungen, sodass selbst wenn es nicht gegengeprüft wird, die Richtigstellung ist theoretisch möglich, hat aber effektiv keine Wirkung.
Ja, es kommt auch immer darauf an, wie persönlich Journalisten sich hier betroffen fühlen, wenn ihnen Fehler passieren. Es gibt Menschen, die sich das sehr kränken und das wirklich bereuen und auch versuchen, das wirklich wieder gut zu machen, auch wenn dann nur die kleine Gegendarstellung ist. Und manche nehmen tatsächlich bewusst in Kauf, dass etwas lieber früher heraus ist, als dass es gegengecheckt ist. Das hängt auch ganz stark an den persönlichen Verantwortungsgefühlen und Haltungen der betroffenen Menschen. Also ich habe selbst auch journalistisch gearbeitet, wenn mir ein Tippfehler, ein Namenstippfehler passiert ist, habe ich unglaublich wirklich auch gegrämt, weil das doch dann bleibend ist, zumindest für die Personen, die das betrifft. Und ich habe bei anderen gesehen, die waren routiniert. Die haben einfach gesagt, verlies es, morgen ist die Zeitung im Altpapier. Ja, und diese Einstellung kommt, glaube ich, irgendwann, wenn man länger in dem Bereich arbeitet. Zu den erweiterten ethischen Maßstäben. Was könnte ich noch anführen? Aus den Ethikkodizes entnehmen wir zum Beispiel, und ich gehe hier ein auf den österreichischen Journalistenclub und seinen Ethikkodex, dass zum Beispiel hier angeführt wird, Journalisten sollten weiters stets darauf achten, welche Folgen und welchen Widerhall die journalistische Arbeit in der Öffentlichkeit haben kann. Menschenwürde und Menschenrechte dürfen unter keinen Umständen verletzt werden. Und schließlich noch ein Punkt, der mir interessant erschien, jegliche Diskriminierung von religiösen und ethnischen Werten und von Minderheiten sowie Hetze und Rassen und das Schüren von Fremdenfeindlichkeit ist mit diesem Journalistenkodex unvereinbar. Wenn wir diese erweiterten medienethischen Maßstäbe betrachten, geht es weit über den Informationsauftrag, auch über den Informationsauftrag mit dieser Pflicht zur Nichtmanipulation in demokratischen Kontexten hinaus. Wie würden Sie beschreiben, was hier bezweckt wird? Hier wird nicht nur der enge Kern Information und Nichtmanipulation beschworen, befürwortet. Hier geht es noch um weitere Zwecke, an denen Medien und Medienschaffende sich messen lassen müssen, im Sinne, erreichen sie diese Zwecke oder nicht. Wie würden Sie das beschreiben, wenn Sie die drei vielleicht zusammenschauen? Was für Ziele werden hier noch vorgegeben? Können wir die beschreiben in eigenen Worten? Was fällt uns dazu ein? Oder was mache ich? Stellen Sie sich vor, Sie sind Journalistin. Was machen Sie, wenn Sie hören, überlegen Sie sich, welche Folgen Ihre Arbeit für die Öffentlichkeit haben kann? Ist es selbstverständlich. Aber das bedeutet ja doch noch mehr als diese Selbstverständlichkeit, dass ich mir Gedanken mache, ich habe eine Verantwortung.
Die Gesellschaft an den Punkten, wo sie sich unterscheiden. Stadt sie zusammenführen, wo sie die Gemeinsamkeiten haben. Also ich glaube, das ist einfach moralische Grundsätze sind.
Es sind definitiv moralische Grundsätze, aber es gibt auch schlechte Moral. Also Moral ist nur ein abstrakter Begriff für Dinge, die gefordert sind im Hinblick auf das Gute. Ob sie legitime und richtige moralische Grundsätze sind, müssen wir uns noch fragen. Gerade hier ist es nicht für mich ganz klar. Weil beim ersten, wie gesagt, überlegen Sie sich, welche Folgen Ihre Arbeit für die Öffentlichkeit hat. Ihnen nicht ganz klar als alleinstehender Punkt. Im zweiten wird es dann vielleicht klarer. Menschenrechte, Menschenwürde achten. Was heißt das jetzt? Pressefreiheit ist ein Menschenrecht. Was muss ich achten, wenn ich journalistisch tätig bin, wenn es heißt Menschenrechte und Menschenwürde achten? Können Sie sich darunter etwas vorstellen? Und dann im dritten wird es vielleicht noch konkreter. Jegliche Diskriminierung. Was ist Diskriminierung? Ich weiß es nicht. Von religiösen und ethnischen Werten, was sind ethnische Werte, ich weiß es nicht, ich weiß nur, was ethische Werte sind. Von Minderheiten sowie Hetze, was ist Hetze, ich weiß es nicht. Gegen Rassen, was sind Rassen, ich weiß es nicht. Schön von Fremdenfeindlichkeit, was ist Fremdenfeindlichkeit, ich weiß es nicht, ist mit diesem Journalistenkodex unvereinbar. Was bedeutet das? Was glauben Sie, kommt an? Bei Journalisten, die genauso wenig wie ich wissen, was eigentlich Menschenrechte, Menschenwürde sind, Diskriminierung, das sind alles Begriffe, die man sehr lange erklären müsste. Wo man sich sehr lange Gedanken machen müsste, was hier eigentlich gemeint ist. Es heißt einfach, bitte seien Sie vorsichtig, seien Sie nett, verfolgen Sie Ziele einer egalitären Gesellschaft, wo möglichst soziale Kohäsion vorherrscht, wo keine Konflikte aufscheinen, wo möglichst niemand hier irgendwie stigmatisiert wird, wo niemand irgendwie hier ausgegrenzt wird, wo sich alle irgendwie doch lieb haben. Ja, das kommt bei mir an. Das heißt, diese erweiterten ethischen Maßstäbe müsste man sehr genau diskutieren, was wirklich hier gemeint ist, was dahinter steht, was hier ganz konkret mit diesen Werten und Normen gemeint ist. Wie sollte Medienkritik noch aussehen? Also sie sollte, ich wiederhole mich, auf transparenten, berechtigten medienethischen Maßstäben beruhen. Transparent war das nicht, diese erweiterte Aufzählung. Und berechtigt aus meiner Sicht Fragezeichen, denn solange ich nicht weiß, was hinter diesen Maßstäben steckt, kann ich auch nicht beurteilen, wie berechtigt sie sind. Ein zweiter Punkt, der mir wichtig ist, Medienkritik sollte ohne Doppelstandards angewandt werden. Das bedeutet, ich kann nicht in einem Fall kritisieren, bei einem Medium kritisieren, bei einem Journalisten kritisieren, was ich in anderen vergleichbaren Fällen nicht kritisieren würde oder tatsächlich nicht kritisiere. Die Doppelstandards resultieren in der Regel aus Parteilichkeit. Man hat eine bestimmte Präferenz und versucht dann hier eine Seite, der man nahesteht, zu schützen. Man ist nicht fair, man ist nicht ausgewogen. Fallen Ihnen dazu Beispiele ein vielleicht, wo Sie sagen, Doppelstandards im Bereich der Medienkritik, die Sie in jüngster oder auch längerer Erinnerung behalten haben, wo Sie sagen, das war nicht fair, weil es unausgewogen war. Bitte.
Weil wir gerade vorhin von den Shootings geredet haben, die in der Medienkritik sind, da sieht man zum Beispiel auch, wie Medienkritik von verschiedenen Seiten ausgeübt wird. Also die, wenn ich es einfach mal so in zwei Camps nennen darf, also eine die linke Seite, die sagt, wenn ein muslimischer Täter von Ihnen am Anschlag ist, die dann sagen, es ist ein Zufall. Und sobald es eine weiße Person war, sagen sie, okay, es müssen politische Folgen kommen. Und dann gibt es noch die rechte Seite, die es genau umgekehrt macht. Bei den weißen Täter sagen sie Einzelfall, es ist egal. Und bei den muslimischen Täter sagen sie dann, die Linkslinken sagen bei den weißen Täter, ja, da muss was gemacht werden, Gun Control und so. Und bei den muslimischen sagen sie dann, ja, okay, Einzelfall. Und das ist halt irgendwie der Doppelstandard.
Das ist ein Beispiel für Doppelstandards. Fallen uns vielleicht Beispiele ein, konkret für Medienkritik, die mit Doppelstandards operiert oder operiert hat, wo sie sagen, ja, das kann man nicht nur da kritisieren, es müsste auch die anderen betreffen.
Donald Trump, wenn man vorhin kommt, kritisiert regelmäßig die großen Nachrichtenplattformen, die seine Botschaft nicht vermitteln. Und wenn Fox News jetzt zum Beispiel Story published, die einer anderen Story widerspricht, dann würde ich sicher befürworten. Obwohl, also nur aus Prinzip, um seinem eigenen Zweck zu
so wie wahrscheinlich 80% der CNN- und Fox-Zuseher genauso nur ihr eigenes Medium als heilig erachten und die anderen als Lügner sehen. Das sind klare Doppelstandards. Ja, das ist eine ganz klare Medienkritik, die sicher nicht wünschenswert ist, weil unausgewogen. Ja, ein dritter Punkt. Medienkritik sollte differenziert sein. Das heißt hier differenzieren. Zum einen unterscheiden, dass nicht alle Medien gleich sind. Wir sprechen hier permanent, ich gestehe das auch ein, aus Gründen der Pragmatik, wir sprechen hier pauschal von Medien. Dabei haben wir ein ganz großes Spektrum an verschiedenen Medienprodukten, auch verschiedenen Personen, die hier arbeiten. Wir können die nicht pauschal kritisieren, denn wir haben immerhin doch mit einem Problem noch zu kämpfen, wenn wir das tun. Und zwar, dass Kollektivschuldzuweisungen, also im Sinne von allen Medien, dass die natürlich opportunistisch auch genutzt werden können von denjenigen, die vielleicht Fehlverhalten an den Tag legen und sie sagen, was ich mache, ist das, was alle ohnehin tun. Also diese opportunistische Kollektivschuldzuschreibung ist dann ein klares Resultat. Und wir verlieren die Blicke für die wirklich großen Verfehlungen. Wir verlieren auch die Möglichkeit zu unterscheiden und damit schützen wir genau diejenigen, die es eigentlich am meisten verdient hätten, kritisiert zu werden. Schon Hannah Arendt hat Kollektivschuld genau deshalb als großes Problem betrachtet. Es schützt die quasi wirklich problematischen Akteure. Weiters ist zu differenzieren zwischen privaten und öffentlich-rechtlichen Medien. Das haben wir auch nur am Rande bis jetzt. Es ist aber ausgesprochen wichtig, denn bei privaten Medienunternehmen ist ja klar, die haben auch eine wirtschaftliche Interessenslage, die immer in einem Spannungsfeld steht zu ihrem Informationsauftrag. Wie sie mit dieser Spannung umgehen, ist ihnen natürlich nicht ganz freigestellt, aber doch zum großen Teil auch ihrem Verantwortungsbereich dann anheimgefallen. Bei den öffentlich-rechtlichen Medien, die arbeiten auf klarer, noch engerer gesetzlicher Grundlage und wir schauen uns ganz kurz an, was zum Beispiel hier das ORF-Gesetz oder auch in Deutschland das Rundfunkgesetz für die öffentlich-rechtlichen ARD, ZDF hier nochmal als Auftrag konkretisiert. Denn an einem solchen gesetzlichen Auftrag für öffentlich-rechtliche Medien kann man sie natürlich zusätzlich noch messen. Ja, man kann sagen, seht her, das ist der Grund, warum ihr gegründet und warum ihr von uns finanziert werdet. Beim ORF-Gesetz zum Beispiel haben wir hier die Pflicht der umfassenden Information der Allgemeinheit über alle wichtigen politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen und sportlichen Fragen. Das ist ein umfassender Informationsauftrag. Es gibt dann noch eine ganze Reihe von weiteren Unterpunkten, falls Sie sich mal anschauen möchten, für was der ORF alles bezahlt und installiert wird. Da steht zum Beispiel, ich zitiere wahllos, es ist ein ganz langes Gesetz, ich zitiere wahllos, die Verbreitung und Förderung von Volks- und Jugendbildung unter besonderer Berücksichtigung der Schul- und Erwachsenenbildung, die angemessene Berücksichtigung der Anliegen von Familien und Kindern sowie der Gleichberechtigung von Männern und Frauen, der Förderung des Verständnisses der wirtschaftlichen Zusammenhänge etc. Da gibt es eine ganze Reihe von Unterpunkten, aber das heißt natürlich, an diesem großen Informationsauftrag kann ich auch eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt messen, wenn ich glaube, sie informiert nicht umfassend, sie lässt bestimmte Bereiche weg oder etwas, was mir wichtig erscheint, wird nicht entsprechend abgebildet. Also hier kann ich auch ansetzen mit Medienkritik. Ein weiterer Unterpunkt Absatz 6 des ORF-Gesetzes lautet, im Hinblick auf die Pflicht zur Unabhängigkeit, Unabhängigkeit ist nicht nur Recht der journalistischen oder programmgestaltenden Mitarbeiter, sondern auch deren Pflicht. Unabhängigkeit bedeutet Unabhängigkeit von Staats- und Parteieneinfluss, aber auch Unabhängigkeit von anderen Medien, seien es elektronische oder Printmedien oder seien es politische oder wirtschaftliche Lobbys. Auch daran kann ich dann einen öffentlich-rechtlichen Medienvertreter und das Programm und die Verantwortlichen etc. messen an diesem Auftrag. Sehr ähnlich für den ARD. Im deutschen Rundfunkstaatsvertrag § 11, der Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist, durch die Herstellung und Verbreitung ihrer Angebote als Medium und Faktor des Prozesses freier, individueller und öffentlicher Meinungsbildung zu wirken und dadurch die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben in ihren Angeboten einen umfassenden Überblick über das internationale, europäische, nationale und regionale Geschehen in allen wesentlichen Lebensbereichen zu geben. Also auch hier einen umfassenden Informationsauftrag. Es darf nicht ausgeblendet werden, es muss auch von oben bis unten, von der großen Politik bis in die kleine Dorf quasi Berichterstattung, wenn es relevant ist für eine größere Gruppe, alles abgedeckt werden. Vierter Punkt. Medienkritik sollte nicht nur differenzieren, öffentlich-rechtlich, privat, verschiedene Medien, verschiedene Journalisten. Sie sollte auch auf einer realistischen Einschätzung der Arbeitswelt von Journalisten beruhen und der Medienwirklichkeit als solche. Was bedeutet das? Wir haben schon angesprochen, das Zeitproblem. Zeit ist die knappeste und gleichzeitig wichtigste Ressource in der Medienwelt. Und wir haben gleichzeitig zu dieser Problematik der Beschleunigung, die ja auch mit Digitalisierung einhergeht und mit verschiedenen technischen Möglichkeiten, die ja ein Segen, aber gleichzeitig auch dann vielleicht ein kleiner Fluch sind. Denken Sie daran, früher, ich habe noch, wo ich angefangen habe, damals für eine Zeitung zu arbeiten, bin ich hin mit der Filmrolle, sie eingeworfen vom Fotografen, am nächsten Tag waren dann die Fotos da, das hat schon einmal ein bisschen was verzögert. Der Bericht konnte also nicht am nächsten Tag erscheinen. Dann ein Jahr später hatten alle schon Digitalkameras und das Bild war sofort verfügbar. Ja? Und der Artikel ging auch am nächsten Tag dann sofort in den Print. Es sind so kleine, aber doch dann unglaublich einflussreiche Beschleunigungsfaktoren, die in den letzten Jahren, 20 Jahren einfach die Medienwelt erfasst haben. Und das sind nicht die einzigen, das ist nur ein kleines Beispiel. Beschleunigung als Hauptproblem, Personalknappheit. Gerade weil die wirtschaftlichen Interessen von privaten Medienunternehmen immer stärker dominieren, weil auch die Konkurrenz unglaublich groß ist. Warum ist sie groß? Wie der Digitalisierung. Sie können sich bei Alternativmedien bedienen. Sie können heute, wenn Sie fremdsprachenkundig sind, was Akademiker in der Regel sind, Sie können sich bei globalen Medien weltweit bedienen, dank Internets. Und Sie können also nicht mehr als lokale Mediengrößen darauf vertrauen, dass Ihre Kunden stationär und standorttreu bleiben, denn die globale Welt ist unglaublich groß und bietet einiges. Die nächste Problematik von modernen Medienwirklichkeiten und ihrer Arbeitswelt liegt in der Diagnose, dass wir verstärkt, und das hängt alles zusammen, mit einem reaktiven statt mit einem proaktiven Journalismus leben. Das heißt, es wird reagiert darauf, weil natürlich die Informationen verfügbar sind, weil man weiß, welche Zeitungen, welche Medienunternehmen weltweit welche Geschichten fahren. Man schaut, was machen die anderen. Es gibt keine Redaktionskonferenz in keinem Land der Welt heute, wo nicht die wichtigsten für diese Region, für dieses Land, die wichtigsten Zeitungen verglichen werden, was haben die anderen heute getitelt? Ja, was war heute auf Seite 1 bei der Konkurrenz? Welche Kommentare wurden hier verfasst? Welche Themen wurden aufgegriffen etc.? Das ist ganz, ganz klar. Man will natürlich wissen, was machen die anderen, aber das Problem ist dann, wenn man versucht, diesem Strom zu folgen. Wenn man glaubt, hier wird ein Thema groß und wichtig, wenn man nicht mitmacht, verliert man hier auch den Anschluss. Man reagiert darauf, was andere tun. Eigene Recherche, eigene Themensetzung ist nur noch bei den ganz großen Medienunternehmen möglich, die Journalisten für Recherche abstellen können oder die durch bestimmte auch Enthüllungen zu Informationen kommen. Ja, das ist dann aufwendig, die zu prüfen, aber zunächst mal unaufwendig, sie einfach zu erhalten. Das heißt, reaktiver Journalismus ist ein Riesenproblem für auch die Qualität. Und eine Diagnose hier nochmal von dem bereits erwähnten Uwe Krüger. Mainstream schlägt Relevanz, Beschleunigung schlägt Recherche. Zwar konnten Journalisten ihr Publikum noch nie so schnell informieren wie heute, aber noch nie hatten sie so wenig Zeit, um Journalismus zu machen. Ein weiteres Problem in diesem Zusammenhang ist auch das fehlende Fachwissen, das fehlende Allgemeinwissen. Die wenigsten Journalisten sind so klug und gebildet, wie man sich das wünschen würde. Warum? Weil sie Allrounder sein müssen. Ja, weil sie nicht wissen, welche Story am nächsten Tag wichtig ist, wo sie sich das nächste Mal einarbeiten können und was überhaupt in den nächsten Jahren vielleicht große Themen sind. Und Allrounder sind eben keine Spezialisten in der Regel für spezifische Themenkomplexe. Und man sieht es, glaube ich, ständig, also ich hoffe, es geht nicht nur mir so, aber ein kleines Beispiel, einfach um zu zeigen, es sind harmlose, wirklich auch harmlose Fehler. Es sind nicht alle Schnitzer wirklich gravierend. Aber einfach um zu sehen, was halt so passiert, wenn Menschen, die nichts wissen von Wissenschaft, dann sich dazu äußern oder Berichte verfassen. Zeit im Bild, Bericht 23.07., habe es mir extra notiert, weil ich habe mir schon beim Zuschauen gedacht, um Himmels Willen, Wissenschaftstheorie 5. ein Bericht über Demenzprävention. Und das Zitat war dann, die Konklusion des Berichts, dass Bildung in frühen Lebensjahren das Demenzrisiko senkt. Die Studie und der Experte haben aber ganz ein anderes Resultat vorgebracht, nämlich, dass Bildung in frühen Jahren die Symptome mildert. Ja, wenn Sie von einem hohen Niveau starten, weil Sie Ihr Gehirn gut trainiert haben, dann werden die Folgen einer Demenzerkrankung nicht so schnell sichtbar. Sie können vielleicht noch mehr gesunde Jahre herausschinden. Es bedeutet nicht, dass Sie mit früher Bildung gefeit sind vor Demenz. Das ist eine völlig falsche Konklusion aus dieser Studie, weil man eben hier keine Ahnung hat von Kausalitätstheorien, von Korrelation im Unterschied zu Kausalität und überhaupt eben Studien vielleicht nicht genau und gründlich genug liest. Ein weiteres Problem des Medienalltags ist die Netzwerkbildung, dass Journalisten sich häufig untereinander auch und ausschließlich untereinander begegnen und austauschen, auch was ihre Informationen, Einstellungen betrifft, dass sie sich orientieren an sogenannten Leitjournalisten, was die twittern, was die herausgeben und letztlich hier auch gewisse Hierarchien entstehen, die nicht in Kompetenz, sondern eben auch in gewisser medialen Präsenz gegründet sind. Zum Abschluss noch eine fünfte These. Die beste Medienkritik ist immer noch die, die auch Selbstkritik ist. Also Medien sollten nicht darauf angewiesen sein, dass die Öffentlichkeit sie kritisiert, sondern sie sollten sich auch selbst reflektieren. Wie gesagt, wiederum, dafür braucht es Zeit, Kompetenz und natürlich Einsicht. Aber es gibt immer mehr Medien, die zeigen, dass sie zumindest eine gewisse positive Einstellung zu Selbstkritik haben. Es gibt Zeitungen zum Beispiel, wo eigene Leserrubriken entstehen, Frage an den Chefredakteur, warum haben Sie zu diesem Thema so berichtet, warum haben Sie diesen Begriff verwendet, wo er doch zum Beispiel anstößig ist, warum haben Sie dieses Bild abgebildet etc. Und die Chefredakteure sich dann erklären, manchmal auch rechtfertigen, manchmal auch entschuldigen. Ja, das ist ein ganz wertvoller, kleiner Beitrag zu Selbstkritik in diesem Zusammenhang. Und es gibt ein Beispiel, um diese Grenzen auch der Selbstkritik, die ist nämlich so noch nicht überall verbreitet, nochmal klar darzulegen. Ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit, nämlich der Umgang der Medien, der Mainstream-Medien im deutschsprachigen Raum, auch im österreichischen Raum, mit der sogenannten Migrations- und Flüchtlingskrise. Da hat es unlängst eine sehr interessante Studie gegeben, die man sich auch im Detail anschauen sollte. Eine Studie der Universität Hamburg und ihrer Media School vom Professor hier Michael Haller. Die Flüchtlingskrise in den Medien, tagesaktueller Journalismus zwischen Meinung und Information. Was hat diese Studie unter Professor Haller gemacht? Die haben 35.000 Textstücke, also Zeitungsartikel, analysiert und dabei die Dynamik und den Verlauf der Berichterstattung im Zuge dieser Flüchtlingsmigrationskrise analysiert. Das Fazit ist verheerend. Die meisten dieser Berichte verzichten auf Experten. Zu Wort kommen Politiker. Der Diskurs ist von politischen Eliten geprägt. Die Parteinahme löst Objektivität ab. In einem Satz: Der journalistische Qualitätsgrundsatz, aus neutraler Perspektive zu berichten, wird in rund der Hälfte der Berichterstattungen nicht durchgehalten. Es entstehen monologische Darstellungen. Nur eine Seite wird gehört. Gegenargumente werden unterschlagen. Von diskursiver Themenbearbeitung kann für das Jahr 2015 nicht die Rede sein. Auch Haller differenziert, er beschreibt bestimmte Medien, die hier besonders versagt haben und lobt andere, die zumindest in Ansätzen versucht haben, eine differenzierende, adäquate, sachgerechte Darstellung der Entwicklungen zu geben. Und ein bekanntes Beispiel für Medien-Selbstkritik in diesem Zusammenhang ist der Chefredakteur der Zeit. Das haben Sie wahrscheinlich schon auch alle bemerkt. Der hat ein großes Mea Culpa veröffentlicht im Zusammenhang mit der Berichterstattung konkret seines Mediums im Zuge dieser Flüchtlingsmigrationskrise, die ja wirklich zu kritisieren ist, schon von Anfang an zu kritisieren. Und er beschreibt das nicht weniger als eine historische Panne, die hier passiert ist. Und er hat in einem anderen Magazin, Cicero, hier quasi sich entschuldigt, sich bekannt zu journalistischem Versagen. Und er schreibt hier, er hätte das von Anfang an besser wissen können. Aber was ist passiert? Wir waren, schreibt Di Lorenzo, zumindest in der Anfangszeit geradezu beseelt von der historischen Aufgabe, die es nun zu bewältigen galt. Damit einherging die Missachtung der Ängste in der Bevölkerung. Noch problematischer war die kritiklose Übernahme von Erklärungen einer Bundesregierung, der nun jedes Wort recht war, sich etwas nachträglich schönzureden, was in Wirklichkeit ungeplant passiert war. Dazu gehörte insbesondere der Satz, dass man Grenzen nicht schützen könne, es sei denn, man würde den Schießbefehl wieder einführen und dass in unserer veralteten Gesellschaft nahezu jeder Flüchtling schon bald eine Bereicherung sein werde. Di Lorenzo gibt sich selbst Mitschuld daran, dass große Teile der Bevölkerung den etablierten Medien nicht mehr trauen, dass sich hier wirklich eine gesellschaftliche auch Kluft aufgetan hat zwischen den Meinungsbildern und der gemeinen Bevölkerung. Und er führt an, was könnte man daraus lernen? Er führt an, dass man sich klarer auch distanziert, in gewisser Äquidistanz verhalten sollte zu den Mächtigen, zur politischen Macht. Und man könnte sagen, guter Mann, das hätte ein Journalist immer schon wissen und tun müssen. Dass Macht, politische Macht, wirtschaftliche Macht für Journalisten immer schon potenziell eine Korruptionsquelle darstellt, ist keine neue Einsicht. Aber es ist gut, spät aber doch, Selbstkritik ist die beste Kritik, dass man sich hier auch klar macht, dass engagierter Journalismus nicht die Mittel heilt und dass letztlich nichts gegenüber kritischer Distanz zu Macht geht, gerade in demokratischen Kontexten. Und auch dieser Schritt zurück, heraus aus dem Getümmel, heraus aus dem Beschleunigungszusammenhang, das ist eine ganz wichtige sozusagen Devise, ein gewichtiges Resultat dieses Selbstkritikprozesses. Und zum Zusammenfassen nochmal diese 5 Thesen. Ich glaube, Medienkritik sollte auf transparenten, berechtigten medienethischen Maßstäben beruhen, ohne Doppelstandards angewandt werden, differenziert sein, auf einer realistischen Einschätzung der Medienwirklichkeit beruhen und schließlich auch mit Selbstkritik umgehen können oder Selbstkritik repräsentieren. Und vielleicht eine kleine Übung, bevor wir noch in die Diskussion kommen. Welche Beispiele von Medienkritik sind Ihnen bekannt? Und wenn Sie sie jetzt so visualisieren und sich vorstellen, können Sie auf die darin eingemahnten medienethischen Standards rückschließen? Können Sie aus bestimmten Kritikargumenten und Punkten schlussfolgern, was man sich umgekehrt von guten Medien wünscht? Was sind die medienethischen Standards in diesen Medienkritikpunkten?